Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, das wir haben, uns zu versammeln, um Gemeinschaft zu haben durch deinen Sohn Jesus Christus. Ja, wir haben auch davor gebetet für unsere Geschwister in der ganzen Welt, insbesondere für die, die dieses Vorrecht ja nicht haben, in Freiheit sich zu versammeln. Wir wollen dich bitten, dass du schenkst, ja, genauso wie wir gebeten haben, dass du diese unsere Geschwister hilfst dort in der Verfolgung. Wir bitten dich, dass du mit uns heute hier bist, die wir in Freiheit uns versammeln können, dass dein Wort frei läuft, dass du schenkst auch, dass dein Wort das ausrichtet, wofür du das sendest. Und wie wir davor gebetet haben, wir bitten dich für Heiligung in der Gemeinde, für Ernsthaftigkeit jedes Einzelnen, anfangen bei uns selber. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, wie es dir gebührt. Oh ja, Herr Jesus, du hast einen großen, hohen Preis bezahlt für uns. Und wir wollen dir dienen, wie es dir gefällt. Wir wollen dich bitten, dass du auch schenkst, dass diejenigen, die dich nicht kennen, die hier anwesend sind, dass sie auch ganz besonders verstehen können, was verkündigt wird, und dass sie dann zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zu wahre Buße, Umkehr zu dir und ja, zum Glauben an dich, zur Errettung ihrer Seele, zum neuen Leben mit dir. Amen. So, lass uns unsere Bibeln aufschlagen. In 1. Petrusbrief. Wir machen weiter da, wo wir letztes Mal geblieben sind. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir schauen heute den Abschnitt von Vers 13 bis 21. Darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. So, früher brauchte man immer einen Bruder, der den Dienst hatte, den Prediger zu sein, hey, deine Zeit geht um. Jetzt habe ich hier eine Uhr, die diese Aufgabe bekommen hat. Kein Problem, es ist kein Humanoid, es ist nur eine Uhr, ja. So, also, wir haben davor mit Horst zusammen gebetet. Und im Gebet hat Horst über Heiligkeit gebetet. Und man sieht ja, das ist das Verlangen von jeder Gemeinde, in der Heiligkeit zu wachsen. Und das war auch das Verlangen des Petrus, als er diesen Brief schrieb. Petrus hat in den ersten Versen dieses Kapitels die Herrlichkeit der Errettung vor uns ausgebreitet. Er hat uns gezeigt, dass diese Errettung aus Gottes Barmherzigkeit kommt, dass sie uns eine lebendige Hoffnung schenkt, dass sie auf der Auferstehung Jesu Christi gegründet ist, dass sie uns ein unvergängliches Erbe bereithält. Mit anderen Worten, Petrus hat zuerst gezeigt, was Gott für uns getan hat. Und genau so redet das Evangelium immer. Zuerst kommt die Gnade. Das ist die Sprache des Evangeliums. Zuerst kommt die Gnade, dann kommt der Gehorsam. Zuerst kommt die Errettung, dann kommt die Heiligung. Und es ist wichtig zu verstehen, selbstverständlich ist die Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber es ist oft so, ja, oder eigentlich immer so, wenn Menschen zum Glauben kommen und hören diese Botschaft, dass Gott in ihnen gewirkt hat, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat, dass Gott ihnen das Ohr geöffnet hat, dann sagen sie, so eine Art Aha-Effekt stimmt. Ich habe ihn nicht gesucht. Wenn es um mir ginge, hätte ich ihn nie gesucht. Aber jetzt verstehe ich, warum ich suchend geworden bin. Jetzt verstehe ich, warum ich zu ihm gezogen wurde. Es fängt immer mit Gott an. Gott rettet uns nicht, weil wir heilig sind. Aber Gott rettet uns, damit wir heilig leben. Darum beginnt Petrus jetzt mit der Anwendung. Er zeigt uns, wie ein erlöstes Leben aussieht. Wie ein Mensch lebt, der wiedergeboren ist. Wie ein Mensch lebt, der Christus gehört. Denn das Evangelium verändert nicht nur unser Bekenntnis. Es verändert unser Denken, unser Herz, unser Leben. Und darum beginnt Vers 13 mit dem Wort darum. Das heißt, weil Gott euch so reich begnadigt hat, weil euch eine lebendige Hoffnung geschenkt wurde, weil euch eine ewige Herrlichkeit erwartet. Darum lebt nun anders. Christliches Leben ist nie der Versuch, Gottes Gnade zu verdienen. Es ist die Antwort auf eine Gnade, die wir in Christus schon empfangen haben. Petrus zeigt uns nun, wie dieses Leben aussieht. Er zeigt uns, wie wir denken sollen, wie wir wandeln sollen und warum ein Christ nicht gleichgültig leben kann. Am Ende führt er uns zum größten Motiv von allen, zum kostbaren Blut Jesu Christi. Tut mir leid, ich muss herausfinden, wie ich die Sache hier auflegen kann. So, jetzt wahrscheinlich so ist besser. So. Lass uns anfangen mit den ersten zwei Versen. Verse 13 und 14. Verse 13 und 14. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Petrus beginnt mit dem Denken, mit der Gesinnung. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Diese Sprache ist einfach, wenn man sie versteht. Wenn jemand damals arbeiten, laufen oder reisen wollte, musste er sein Gewand festgürten. Sonst stolperte er. Und Petrus sagt, so ist es auch mit dem inneren Leben. Ein ungeordnetes Denken bringt oft ein ungeordnetes Leben hervor. Ein Herz, das von tausend Stimmen getrieben wird, kommt nicht zur Ruhe. Ein Mensch, dessen Gedanken von der Welt beherrscht werden, wird leicht auch wie die Welt leben. Und darum sagt Petrus, ordne dein Denken. Sammle dein Herz. Sei bereit, bewusst vor Gott zu leben. Das christliche Leben ist kein Dahintreiben. Es ist kein Schlafen. Es ist ein waches Leben vor dem Angesicht Gottes. Darum fügt Petrus hinzu, seid nüchtern. Das bedeutet geistliche Klarheit. Ein nüchterner Christ lässt sich nicht von jeder Stimmung treiben. Nicht von Angst, nicht von Begierde, nicht von den Reizen dieser Welt, die auch viele sind. Die Welt lebt im Rausch. Im Rausch des Habenswollens, im Rausch des Genusses, im Rausch der Selbstverwirklichung, im Rausch des Bayern München und Stuttgart oder weiß ich nicht was. Aber Petrus sagt, seid nüchtern. Seht klar, diese Welt vergeht, Christus bleibt, seine Gnade bleibt, seine Herrlichkeit bleibt. Darum folgt der große Satz, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ganz. Nicht halb, nicht nur an frommen Stunden, nicht nur, wenn das Leben schwer ist, ganz. Hier liegt das Geheimnis eines heiligen Lebens. Unsere Hoffnung darf nicht in dieser Welt hängen bleiben. Nicht im Wohlstand, nicht in Gesundheit, nicht in Anerkennung, nicht in Menschen. Unsere Hoffnung soll ganz auf Christus gerichtet sein. Auf den Tag, an dem er erscheint. Auf den Tag, an dem der Glaube zum Schauen wird. Auf den Tag, an dem seine Gnade in voller Herrlichkeit sichtbar wird. Worauf dein Herz hofft, das prägt dein Leben. Wenn deine Hoffnung an dieser Welt hängt, wirst du wie diese Welt leben. Wenn deine Hoffnung an Christus hängt, wird dein Leben mehr und mehr von Christus geprägt. Dann nennt Petrus die Gläubigen. Und auf welche Weise? Gehorsame Kinder. Gehorsame Kinder, Vers 14. Als gehorsame Kinder. Wir sind nicht nur Menschen, oder einfach Menschen mit einer Religion. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören dem Vater. Und Kinder sollen den Charakter ihres Vaters widerspiegeln. Deswegen sagt Petrus weiter, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Früher war euer Leben anders. Früher kanntet ihr Gott nicht. Früher folgtet ihr euren Wünschen, euren Impulsen, euren alten Wegen. Aber das Alte passt nicht mehr zu dem, was ihr in Christus geworden seid. Und ihr merkt, hier geht es um Dinge, die uns ausmachen. Das heißt, wenn dieses Früher dich nicht, wenn du dich nicht angesprochen fühlst mit deinem Früher und Jetzt, ist es, weil sowas noch nicht passiert ist in deinem Leben. Das ist, in jeder Predigt kannst du dein Glaube prüfen, ob er wahrhaftig ist. Diejenigen, die den Herrn Jesus Christus kennen, sind nicht mehr dasselbe. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, beobachte, alles ist neu geworden. Du bist gerufen, du bist begnadigt, du bist angenommen. Und wie ist es bei dir? Lebt dein Herz noch aus den alten Begierden? Oder lebt es aus der Hoffnung auf Christus? Heiligkeit beginnt nicht zuerst außen. Sie beginnt hier, wenn das Denken neu geordnet wird. Wenn das Herz nüchtern wird. Wenn die Hoffnung ganz auf Jesus Christus gerichtet wird. Und das seht ihr, das ist dieser geistliche Kampf eines Christen. Dieser Kampf ist nicht früher gewesen oder ist nicht ein Kampf, der kommen wird. Es ist ein täglicher Kampf. Und dieser Kampf ist ein Zeichen vom Leben. Weil der Christ möchte dem Herrn nachfolgen, möchte dem Herrn gefallen. Und deswegen bleibt er nüchtern. Und dadurch erkennt er durch die Schrift, was nicht in Ordnung ist in seinem Leben. Verse 15 und 16. Verse 15 und 16. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt spricht Petrus über den Wandel. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heiligkeit. Petrus sagt nicht, werdet ein wenig religiöser. Werdet etwas anständiger. Bemüht euch ein bisschen mehr. Er sagt, seid heilig. Seht ihr diesen Maßstab? Wie er heilig ist. Wie der Vater im Himmel heilig ist. Seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, sagte der Herr Jesus. Hoher Maßstab. Und der Grund liegt nicht zuerst in uns. Er liegt in Gott. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Das ist der Grund. Als Kinder Gottes haben wir den Vater als unser Vater. Und er ist heilig. Das ist der Mittelpunkt. Heiligkeit beginnt nicht mit menschlichem Eifer. Sie beginnt mit Gottes Wesen. Gott ist heilig. Vollkommen rein. Vollkommen gerecht. Völlig abgesondert von aller Sünde. Und gerade dieser heilige Gott hat uns berufen. Er hat uns nicht in der Finsternis gelassen, er hat uns gerufen. Er hat uns zu sich gezogen. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Darum soll unser Leben ihm widerspiegeln. Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. In eurem ganzen Wandel. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in frommen Worten, nicht nur in einzelnen Bereichen, im ganzen Wandel. So, ihr könnt euch meine Reaktion vorstellen, als ich diese Predigt vorbereitete. Ich musste anfangen, Sachen nochmal nachzudenken. Ich musste Buße tun über verkehrten Dingen. Ich musste in Bereichen, verschiedenen Bereichen umdenken. Wieso? In eurem ganzen Wandel. Deswegen hoffe ich auch, dass das auch eure Reaktion ist. Es sei denn, jemand ist schon vollständig heilig. Dann bitte fühle sich nicht angesprochen. Im ganzen Wandel, in den Gedanken, in den Worten, im Umgang mit anderen, im Umgang mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit den Enkelkindern oder mit Vater und Mama, Papa und Mama. Im ganzen Wandel, in den Entscheidungen, die wir treffen, seid heilig. Im Verborgenen. Petrus erinnert an die Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Maßstab ist also nicht die Zeit, in der wir leben, nicht die Gesellschaft, nicht die Mehrheit, auch nicht die Mehrheit der Christen, auch nicht die Mehrheit der absolut heiligen Christen, nicht das, was alle tun. Der Maßstab ist Gott. Und darum, wenn ein Älteste in irgendeinem Bereich fragwürdig wandelt, sollte er niemals sagen, ach, der so und so macht das so. Er soll das mit der Bibel prüfen, weil der Maßstab ist nicht der Älteste. Wenn aber ein Ältester richtig wandelt, dann folgt ihr Vorbild. Hebräer 13, Vers 7, Hebräer 13, Vers 17 sprechen darüber. In Vers 7 geht es um Ältesten, die bereits gegangen sind zum Herrn. Wir müssen ihr Glauben nachahmen. In Vers 17 geht es um die, die noch da sind, die gerade der Gemeinde vorstehen. Und warum ist es so? Weil der Maßstab ist Gott. Wir schauen auf den Herrn. Wenn wir den Glauben von jemandem nachfolgen, es ist der Glaube gegenüber Gott. Der Maßstab ist Gott. Wenn wir sagen, der wandelt richtig, es ist, weil wir es aus der Schrift prüfen können. Das ist, was dem Herrn wohlgefällt. Jemand sagte, wer von einem heiligen Gott berufen ist, soll ein Leben führen, das zu diesem heiligen Gott passt. Und das demütigt uns. Denn wenn wir ehrlich sind, sehen wir, wie viel Mangel noch in uns ist. Wie viel Halbherzigkeit, wie viel Weltförmigkeit. Aber dieser Ruf zur Heiligkeit soll uns nicht von Christus wegtreiben, er soll uns zu Christus hintreiben. Dann wissen wir, dass es richtig ist. Denn derselbe Herr, der uns ruft, ist auch der Herr, der uns reinigt. Vergesst das nicht. Ihr könnt nichts ohne mich tun, sagte der Herr. Das führt uns näher zum Herrn. Das heißt, wenn wir Dinge erkennen in unserem Leben, die nicht stimmen, werden wir näher zu Christus gebracht. Und nicht, ah, was für ein Versager bin ich, oh, wie schlecht und oh, wie falsch. Und lassen wir einfach den Widersachern uns einreden und versinken in irgendeine Art von Depression. Nein, das soll uns zu Christus bringen. Es ist gut, wenn wir uns schlecht fühlen, so insoweit uns das zu Christus führt, zur Buße, zur Umkehr, zum Herrn. Derselbe Herr, der sagt, seid heilig, gibt auch alles, was wir dazu brauchen. In ihm ist Vergebung für unsere Schuld. In ihm ist Kraft zum neuen Wandel. In ihm ist Gnade für schwache Heilige. Darum ist Heiligkeit nicht kalte Gesetzlichkeit. Nein, das nicht, nein, das nicht, nein, das nicht. Das. Keine kalte Gesetzlichkeit. Sie ist die Furcht der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Vers 17. Wir gehen zu Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen. So führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und wenn ihr den als Vater anruft, was für ein Trost. Der Gott des Himmels ist unser Vater. Durch Jesus Christus sind wir angenommen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn anrufen. Wir dürfen ihm vertrauen. Aber Petrus fügt hinzu: Dieser Vater richtet ohne Ansehen der Person nach dem Werk jedes Einzelnen. Das heißt, Gott ist nicht blind gegenüber unserem Leben. Er lässt sich nicht täuschen. Er sieht tiefer als Menschen sehen. Er sieht das Herz, die Motive, das Verborgene. Ich bin immer sehr vorsichtig mit diesem Thema von Motiven. Es gibt Menschen, die sagen, ja, du hast Entschuldigung gesagt, aber hast du es wirklich gemeint? Ich bin vorsichtig mit Motiven. Wenn jemand mich um Vergebung bittet, das akzeptiere ich als jemand, der mich um Vergebung gebeten hat. Ich fange nicht an, zu Motiven zu hinterfragen. Aber es gibt einen, der kennt die Motive. Dem übergeben wir es. Wenn jemand dich um Vergebung bittet, wunderbar, lobe den Herrn dafür. Sei dankbar, die meisten Leute bitten gar nicht um Vergebung. Ich meine, ich arbeite in einer Schule. Entschuldigung, bis das rauskommt, das ruft. Aber auf jeden Fall. Gott sieht die Motive. Gott sieht die Herzen. Gott sieht ins Verborgene. Und darum sagt Petrus, so führt euren Wandel in Furcht. Nicht in knechtischer Angst, sondern in heiliger Ehrfurcht. Ein Christ lebt mit dem Bewusstsein, ich lebe vor Gottes Angesicht. Mein Vater sieht mich. Mein Herr kennt mich. Nichts ist ihm verborgen. Das ist eine ernste Sache, ist aber auch ein Trost. Denn es bewahrt uns davor, leicht mit der Sünde umzugehen. Es bewahrt uns davor, uns selbst zu belügen. Es bewahrt uns davor, mit einem doppelten Leben zufrieden zu sein. Ich weiß nicht, ob das eine optische Täuschung ist, aber diese Kerze scheint gefährlich zu sein dahinter, oder? Okay, eine optische Täuschung. Gut. Matthew Henry sagte Folgendes. Wenn Gläubige bedenken, dass sie vor dem gerechten Richter leben, werden sie ihren Weg mit heiliger Ehrfurcht führen. Hier spricht über Gläubigen. Über Gläubigen. Wenn Gläubige bedenken, dass sie vor dem gerechten Richter leben, werden sie ihren Weg mit heiliger Ehrfurcht führen. Petrus nennt uns hier auch, lass uns nochmal lesen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Er nennt uns Fremdlinge. Und das ist wichtig. Wir sind immer noch in dieser Welt, aber wir gehören ihr nicht mehr. Unsere Heimat ist oben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Darum können wir nicht einfach leben, wie alle anderen leben. Wir gehören einem anderen Reich, einem anderen König, einem anderen Ziel. Darum, Brüder und Schwestern, dieses Wort will uns wecken. Nicht in Verzweiflung, sondern wie davor gesagt, in Nüchternheit, in Wachsamkeit, in ein ernstes und zugleich tröstliches Leben vor Gott. Denn der, vor dem wir leben, ist nicht nur ein Richter, er ist unser Vater. Unser Vater in Christus Jesus. Verse 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Jetzt führt uns Petrus an das Kreuz. Denn ihr wisst ja. Wir wissen das. Und doch vergessen wir das so leicht, darüber zu staunen. Darum erinnert Petrus uns, ihr seid losgekauft worden. Das spricht von Befreiung. Losgekauft. Von einem bezahlten Preis, von einer Erlösung aus Gefangenschaft spricht das. Wir waren gefangen. Gefangen in der Sünde. Gefangen in Schuld. Gefangen in einem leeren Wandel ohne Gott. Petrus spricht über den nichtigen Wandel. Ein Leben, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und achtet, auf welche Weise es genannt wird. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Für mich war auch so eine Art Ups. Wie oft habe ich meinen Kindern gesagt, das hat mein Vater früher auch gemacht. Ich muss auch das prüfen. Weil ich muss wissen, nicht alles, was mein Papa machte, war richtig früher. Von eurem nichtigen, von euren Vätern überlieferten Wandel, muss geprüft werden. Gewohnheiten, Muster, Traditionen, die sind nicht unbedingt an für sich falsch. Aber es gibt der Kern, von dem Petrus hier redet, ist natürlich ganz falsch. Es ist nichtig. Es ist vergänglich. Wir wurden losgekauft. Weil all diese Dinge sind ohne das wahre Leben Gottes. Aus diesem Leben hat Christus uns herausgekauft. Wenn wir einfach dahin leben, einfach uns hin. Christus hat uns gekauft. Und womit? Nicht mit Silber, nicht mit Gold, nicht mit diesen Dingen, die für die Welt sehr kostbar sind. Menschen bauen ihr Leben darauf. Sie suchen darin Sicherheit. Aber Petrus sagt, selbst Silber und Gold sind vergänglich. Sie können keine Seele retten. Sie können keine Schuld tilgen. Sie können das Herz nicht erneuern. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus sind wir losgekauft worden. Und hier schlägt das Herz des Evangeliums. Unsere Erlösung hat einen unendlich hohen Preis gekostet. Nicht Besitz, nicht Reichtum, sondern das Blut Jesu Christi. Der Sohn Gottes ging ans Kreuz.